Schlaganfall, ne? Das ist eine ganz, ganz häufige Erkrankung. Hier ist der Grundsatz auf Englisch Time is Brain, also Zeit ist Gehirn oder Gehirnfunktion. Wir können diese Verstopfung der Gefäße mit Medikamenten und auch mit Kathetern mittlerweile beseitigen. Aber jede Sekunde zählt eigentlich, dass man da rechtzeitig ins Krankenhaus kommt und akut behandelt.
Essen im Ohr. Gesundheit.
Eine neue Folge aus der Rubrik Gesundheit steht an. Heute mit dem Direktor der Neurologischen Klinik des Uniklinikums Essen, Professor Dr. Christoph Kleinschnitz. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Ja, da geht's heute um Nerven, um das Gehirn, elektrische Impulse und Sensorik. Was geht Ihnen in Ihrem alltäglichen Leben schon mal auf die Nerven?
Also, mir geht so einiges auf die Nerven. Als Neurologe ist man besonders sensibilisiert. Mir geht Ignoranz auf die Nerven, das kriegt man ja heutzutage im Großpolitischen sehr häufig mit, aber natürlich auch im Kleinen. Wir sind ein großer Betrieb, auch meine Klinik ist groß, aber das Uniklinikum ist groß. Man hat natürlich verschiedene Berufsgruppen und man muss sich mit verschiedenen Themen auseinandersetzen. Wir haben sehr viel Spaß auf der Arbeit, aber es gibt natürlich auch Konflikte. Gerade ist wieder Warnstreik bei uns am Uniklinikum. Na, das zehrt schon auch an unseren Nerven. Die Patienten sind unzufrieden. Und insofern gibt es immer wieder Themen. Aber wir, glaube ich, haben ein sehr gutes Team.
Nerven stimmt beim Neurologen schon, aber man nennt sie nicht mehr Nervenarzt, oder?
Ganz genau. Also Nerven stimmt natürlich. Die Neurologie behandelt sämtliche Erkrankungen des Nervensystems, und zwar des zentralen Nervensystems. Dazu gehört Gehirn und auch das Rückenmark. Und jetzt kommt auch das periphere Nervensystem. Also alle Nerven, die an den Armen und an den Beinen entlangziehen.
Aha.
Und noch was, das wird häufig vergessen, der Muskulatur. Wir behandeln auch Muskelerkrankungen, die von Nerven natürlich innerviert werden, die Muskeln. Nervenarzt ist ein alter Begriff, als Neurologie und die Psychiatrie, ja, also die sozusagen Medizin der seelischen Störungen, noch zusammen waren. Historisch haben die sich auseinander entwickelt sozusagen, aber heutzutage sind es getrennte Fächer. Wir sind die Neurologen, wir behandeln sehr organische Erkrankungen des Nervensystems, und die Psychiater, die behandeln die seelischen Störungen, etwa wie Depression oder Schizophrenie.
Ich wollte noch gar nicht so tief einsteigen, aber ja, Schon mal so grob wissen, was macht der Mann? Neurologie ist ein spannendes Fach, aber eine Frage noch, operieren Sie auch?
Nein, die Neurologie ist ein konservatives Fach, also wir sind kein schneidendes Fach, aber unsere engsten Kollegen, unser Schwesterfach sind die Neurochirurgen. Mhm. Das sind diejenigen, die kommen, bohren und sägen, und wir arbeiten sehr eng zusammen. Beispielsweise, wenn jemand einen Gehirntumor hat, den operieren die Neurochirurgen heraus, mhm, und wir machen dann beispielsweise im Anschluss die Chemotherapie.
Ah, jetzt passt der Gag nicht auf Sie, wäre jetzt hier ein Neurochirurg, da würde ich mal so sagen, gibt es neben Skalpell und Desinfektionsspray dann im OP auch ein Instrument zum Zerschneiden von Nerven, und heißt das dann auch Nervensäge?
Ja, die Nervensäge sozusagen, die gibt es nicht als chirurgisches Instrument, aber das ist schon ganz, ganz richtig, weil die Zusammenarbeit geht sogar im OP so weit, dass wir bestimmte Messungen bei Patienten machen, die beispielsweise einen Hirnschrittmacher bekommen, und die Neurochirurgen, die implantieren den. Also wir arbeiten da durchaus sehr eng zusammen, aber eine klassische Nervensäge, dafür ist der Nerv zu weich, die braucht man nicht, die braucht man beim Knochen.
Wobei mancher Doktor oder mancher Patient oder Patientin ist vielleicht auch eine Nervensäge.
Das Wortspiel ist witzig, aber das haben wir häufig, aber ich glaube, das ist auch eine positive Herausforderung des Arztberufes, dass man mit allen Charakteren an Patientinnen und Patienten umgehen muss.
Ein Beruf mit Menschen. Wir sprechen über neurologische Themen, Alzheimer, Parkinson, Multiple Sklerose und modernste Therapieansätze. Also ich freue mich drauf. Vorher noch zu mir kurz und zu diesem Podcast. Ich bin Christian Pflug, ich bin der Fragensteller für die Rubrik Gesundheit. Und da hatten wir schon spannende Gäste, vom Urologen bis hin zur HNO-Ärztin, vom Diabetologen bis zur Palliativmedizinerin. Insgesamt bei Essen im Ohr schon so rund 160 informative Gespräche seit fast 5 Jahren. Klickt also bitte das Podcast-Abo an, das kostet nichts und das gibt's auf allen Plattformen, wo man Podcasts finden kann. Und wenn ihr Fragen oder Vorschläge habt, dann gebt uns die gerne per Mail an podcast@radioessen.de. Das wollte ich noch sagen, bevor wir hier tief einsteigen. Jetzt haben wir Sie schon gehört und was über das Fach der Neurologie. Aber wir wollen Sie auch persönlich erstmal kennenlernen. Wer steht hier eigentlich? Was ist das für ein Typ? Und dazu haben wir den Steckbrief, den akustischen. Ich gebe die Rubrik vor und Sie antworten so, dass es in eine Zeile passt. Da passe ich auch. Vollständiger Name.
Professor Dr. Christoph Kleinschnitz.
Wann und wo geboren?
Am 8.10.1973 im schönen Würzburg.
Ja, ein Franke.
Ein Franke und in zweiter Linie dann Bayer, aber erst Franke.
Ein bisschen hört man es fränkisch.
Absolut.
Ich kann das R nicht, das fränkische R hat man nicht. Wo aufgewachsen und erwachsen geworden?
In Würzburg und 2016 nach Essen gekommen.
Mhm. Ihre Ausbildung?
Ja, ich bin Arzt, also klassisches Humanmedizinstudium. In der Folge dann Facharzt für Neurologie und Professor und dann eben hier nach Essen berufen worden.
Die aktuelle Jobbezeichnung?
Die aktuelle Jobbezeichnung ist Direktor der Klinik für Neurologie am Uniklinikum in Essen und Lehrstuhlinhaber und Professor für Neurologie an der Universität Duisburg-Essen.
Ah ja, und das klingt schon mal nach viel Arbeit. Sie forschen auch.
Genau.
Also da ist alles dabei, ne?
Genau, das ist genau das. An den Unikliniken hat man Krankenversorgung, Forschung und Lehre.
Mhm. Ihr liebster Ort im Ruhrgebiet?
Mein liebster Ort ist durchaus der Krugerpark. Da waren wir sozusagen mit als erstes, als unsere Kinder noch ganz klein waren. Hat uns sehr gut gefallen. Wir waren an vielen schönen Orten natürlich als Zugereiste auf Zeche Zollverein, aber wir wohnen schon ein bisschen Richtung Bergisches Land. Auch da ist es sehr schön und natürlich von der Natur her wirklich toll.
Zahl der Ehen und der Kinder?
Eine Ehe, zwei Kinder.
Okay. Haustiere?
Oh, zwei Katzen, beide dieses Jahr verstorben.
Oh, ja. Schnell Thema wechseln.
Ja.
Lieblingsbestellung im Restaurant?
Also bei uns, die Dorfkneipe, da ist es eindeutig Wiener Schnitzel und ansonsten durchaus auch mal Richtung Essen werden, eine schöne österreichische Sterneküche, die sozusagen auch so Kalbshaxen anbietet. Also ich bin nicht sehr wählerisch, aber durchaus divers, was das Essen anbetrifft.
Aber auch ein bisschen traditionell und ein bisschen fettig darf es auch sein.
Also ich bin jetzt kein veganischer oder Veganer sozusagen, Vorkämpfer, ja.
Gut, das kommt gleich bei entweder oder, lieber Fleisch oder lieber Gemüse, da denke ich mir die Antwort schon. Ich habe aber noch zwei. Ihre größte Stärke?
Fleiß. Fleiß schlägt Talent, das sage ich meinen Kindern jetzt schon immer.
Ihr größtes Laster?
Oh, ich habe über viele Jahre jetzt immer noch, gerade habe ich es noch geschafft, aber immer wieder Gelegenheit, Partyraucher zu sein. Ja. Mhm. Aber seit Januar ist tatsächlich komplett Schluss, aber nun ja, mal gucken.
Toi, 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 man muss hier mal neue Dinge vornehmen. Jetzt habe ich die Entweder-Oder-Sachen. Jetzt bin ich gespannt, weil eigentlich durchgehend bei allen Ärztinnen und Ärzten gibt es da immer nur eine Richtung. Lieber Kaffee oder lieber Tee?
Kaffee.
Ja, das ist irgendwie, weiß nicht, das ist aber so ein ärztliches Ding, glaube ich. Frühaufsteher oder Langschläfer?
Eindeutig Frühaufsteher.
Wie früh?
6:20 und ich bin 6:30 in der Regel in der Klinik.
Okay. Und nur unsere Frühschicht kann das stoppen mit 4 Uhr.
Die höre ich dann immer beim Reinfahren.
Ja. Lieber Bahn oder lieber Auto?
Mittlerweile lieber wieder Auto. Das hat natürlich Gründe, die in der Bahn bedingt sind. Ich war früher eigentlich ein begeisterter, will ich nicht sagen, aber durchaus ein positiv gestimmter Bahnfahrer.
Tja, trauriges Titel, ich bin auch ein Bahnfan, aber aus dem Kopf schütteln kommt man nicht raus. Lieber Berge oder lieber See?
See.
Mhm. Nordost oder große Südsee oder so?
Ja, meine Frau ist Thüringerin und von daher waren wir auch schon relativ oft an der Ostsee, die sehr schön ist. An der Nordsee, wo hier aus Essen viele Leute hinfahren, waren wir jetzt eigentlich nur Richtung sozusagen Niederlande, aber noch nicht so an den klassischen deutschen Destinationen, das wollen wir aber noch machen.
Da muss man ja dann noch auf eine Insel, damit man was bisschen Bewegung, ein bisschen Wasser hat. Jetzt letzte schwierige Entscheidung, Dortmund oder Schalke?
Rot-Weiß Essen, ich habe eine Dauerkarte in der Cindy Lounge und ziehe mich damit immer aus der Affäre, weil das muss ich auch dauernd den Patienten beantworten und damit kann ich mich rausziehen.
Gut, auch nicht Würzburger SV oder so, sondern...
Doch auch, aber leider sind wir nicht aufgestiegen und sonst, es wäre super gewesen. Ich gehe aber demnächst nach Schweinfurt, das ist ja direkt neben Würzburg. Mhm. Leider sieht Schweinfurt schlecht aus.
Sieht im Moment auch, aber gut, uns hier im Ruhrgebiet stört das nicht. Wir haben da gerade ein paar gute Vereine im Rennen. Jetzt habe ich noch, damit wir die Persönlichkeit abrunden, Fragen aus dem Glas. Wir haben ja ein Wegglas, sind 100 Fragen drin. Die werden Sie nicht alle beantworten müssen, aber... 2 oder 3 holen wir mal raus. Sie haben das Glas da. Da müssen Sie jetzt selbst dran und zwar selbst rausholen, selbst vorlesen und selbst beantworten.
Jawohl.
Ja, das ist ein besonders langer Zettel da gerade.
Wir hatten gerade noch drüber gesprochen. Was war Ihr erster Gedanke heute Morgen? Meine ersten Gedanken am Morgen sind eigentlich gehen tatsächlich schon in die Arbeit. Ich gehe meinen Kalender durch. Da ist man manchmal noch ein bisschen zäh im Kopf. Also im Prinzip, welcher Termin steht als erster an? Das ist die Frühbesprechung, die Visite. Und wir haben gerade 2-3 Patienten, die ein bisschen speziell sind, auch komplizierter oder wo man ein persönliches Verhältnis zu den Angehörigen hat. Darüber denkt man dann häufig als erstes nach. Ja.
Sind Sie ein Arbeitstier?
Ja, mir macht Arbeit Spaß. Ich hatte die Arbeit eigentlich nie so richtig getrennt zwischen Freizeit und Arbeit. Natürlich ist eine Trennung da, aber es ist jetzt nicht so ein klassischer 8-Stunden-Tag. Ich habe das Glück, die Freiheit, dass ich meine Arbeit auch in gewisser Weise einteilen kann. Ich muss jetzt nicht stempeln, aber ich arbeite gerne.
Gut, mal sehen, was noch kommt. Ja. Ziehen Sie mal noch eine. Können auch von unten, wie auch immer. Ja.
Welche Eigenschaft bewundern Sie am meisten bei anderen? Mhm. Eine triviale, wenn ich nennen darf, schnell einschlafen zu können. Es gibt Menschen, die legen sich ins Bett und schlafen. Das hatte ich schon bei der Bundeswehr bewundert. Da waren sozusagen Kameraden, hießen sie damals, die in jeder Situation schlafen konnten. Das geht mir ab. Und eine vielleicht ein bisschen tiefgehendere Eigenschaft ist, wenn Menschen gläubig sind, also sozusagen Erfüllung oder Halt im Glauben finden. Mhm.
Ach komm, wir nehmen noch einen.
Jawohl.
Wenn wir schon mal so da im Flow sind.
So. Aha. Wenn Sie ein Instrument wären, welches wären Sie und warum? Also, wenn man es auf die Charaktereigenschaft bezieht, dann wahrscheinlich schon auch manchmal eine Trompete, oder Posaune, wenn man Dinge auch mal herausposaunt, wo man im Nachhinein denkt, hätte man noch mal drüber nachgedacht. Musikalisch höre ich doch am liebsten eher Klavier.
Trompete und Blasinstrumente sind ja mit viel Kraft eigentlich auch verbunden. Ja. Also wenn, dann haben sie auch Energie im.
Ja, absolut. Also ich glaube, man braucht eine gewisse Energie, vielleicht auch Durchsetzungsvermögen, dann immer in Führungspositionen oder auch im Karriereweg. Aber manchmal sollte man auch ein bisschen leiser ins Instrument blasen, das stünde einem gut an. Ja.
Also eine kleine Blockflöte.
Ja, ab und zu ist das schon gut, ja.
Jetzt steigen wir mal ein in das Gebiet der Neurologie, ja. Ihre Fachwissenschaft. Sie sind Direktor der Klinik für Neurologie des Uniklinikums Essen und da habe ich natürlich ein paar Fragen. Aber stellen wir das Gebiet erstmal ein bisschen vor. Es geht um Nervenzellen und wenn man die KI fragt, was die so können, dann heißt es sind hochspezialisierte Zellen des Nervensystems, die elektrische und chemische Signale aufnehmen, verarbeiten und weiterleiten, um Informationen zu kommunizieren und Funktionen wie Denken, Fühlen und Bewegung zu ermöglichen. Das finde ich hochspannend schon. Ne? Da merkt man, wo das drinsteckt. Sie haben es ja auch vorhin beschrieben. Es betrifft ja den gesamten Körper. Wann haben Sie gemerkt, dass Sie dieses Thema fasziniert?
Ja, während des Studiums im Rahmen der Doktorarbeit, da hatte ich unter anderem ein neurologisches Thema. Die Doktorarbeit war zwar in der Pharmakologie, also die Lehre zu den Medikamenten, die Wechselwirkung der Medikamenten, aber eben auch zur Neuropharmakologie. Es war damals in Würzburg und wir hatten eine sehr renommierte Neurologie in Würzburg und von daher kam das dann über die Doktorarbeit.
Und was genau, also wo sind Sie besonders vielleicht auch heute noch besonders begeistert?
Ja, also die Komplexität, wir sprechen ja viel über KI, Sie hatten es gerade vorgelesen und ich sage immer, das Witzige daran ist, die KI versucht ja das nachzumodellieren, was wir schon haben, nämlich unser menschliches Gehirn, 100 Milliarden Nervenzellen circa im Gehirn, Billionen von Verbindungen. Mhm. Und da muss auch erstmal eine KI tatsächlich
ist eine Rechenleistung und trotzdem kommt die nicht dran. Ne?
Extrem komplexes Organ, natürlich sage ich als Neurologe immer das komplexeste Organ, wir kabbeln uns immer freundschaftlich, der Kardiologe und ich, und ich sage immer, naja, euer Herz ist halt ein Muskel in einer sozusagen Tasche, die ist in so einer Herzbeutel.
Eine sehr wichtige Funktion,
genau. Und ich sage immer, unser Nervensystem ist hochkomplex. In der Folge daraus war natürlich vieles und ist immer noch unerforscht. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit und es tut sich sehr viel, auch neue Therapien natürlich zu entwickeln.
Ich habe mal so eine Frage für die Vorstellung, für die bildliche Vorstellung. Ist das Nervensystem so ein verzweigtes System im Körper, so ähnlich wie die Blutäderchen, so das Bluttransportsystem?
Ja. Hoch verzweigt, einmal im Gehirn selber, aber es geht ja eben auch raus, übers Rückenmark und dann verzweigen sich die peripheren Nerven. Ja, man hat hier Nervengeflechte in der Achsel, in der Lende und dann zieht es weiter nach unten. Hinzu kommt das autonome Nervensystem, das vegetative Nervensystem, Darm und Herz. Ja, im Darm selber ist ein riesiges enterales Nervensystem, wie wir sagen. Also es ist komplett verzweigt.
Also wenn ich nervös bin oder irgendwie, ich kriege dann auch Magen-Darm-Probleme und das hängt dann oft wieder
mit dem Nervensystem. Das ist eine Nervensystemsache, nämlich Sympathikus, Parasympathikus. Ich will jetzt da nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber das ist das vegetative Nervensystem. Reizdarm, Reizmagen, ja, das sind alles sozusagen Ausdruck von auch nervalen
Phänomenen. Ich kenne jemanden, der sagt immer, mein Vagusnerv.
Genau.
Ist wieder.
Absolut. Der Vagusnerv ist sehr in den Fokus gerückt, weil man auch über elektrische Stimulation versucht, dann beispielsweise bestimmte autonome Funktionen zu dämpfen, dass man ruhiger wird, Magen-Darm-Beschwerden gelindert werden, Herzbeschwerden gelindert werden. Also das hat sehr viel Einfluss.
Sind die meisten Nervenzellen im Kopf?
Ja, also wie gesagt, im Gehirn sind 100 Milliarden. Ja, im Darm sind es nicht ganz so viel, aber durchaus ähnlich, also auch eine sehr große Anzahl. Im Rückenmark sind es deutlich weniger, weil es eher noch ein altes beziehungsweise entwicklungsgeschichtlich ein altes
Organ ist. Hätte ich vermutet, dass da auch, weil man sagt ja immer, da ist ja auch viel Steuerung.
Ganz genau. Aber im Gehirn sitzt sozusagen zum einen die Anzahl, es geht aber nicht nur um die Anzahl, sondern das sind die hochspezialisierten Nervenzellen wirklich. Ne?
Wie sieht so eine Nervenzelle aus, wenn ich mir die jetzt vorstelle, oder Mikroskop? Ist das so ein kleines Fädchen oder ist das?
Es ist eigentlich eher ein Bäumchen. Also man hat den Zellkörper, wie jede Zelle, und es gibt quasi einen Eingang und einen Ausgang. Der Eingang sind lauter kleine Äste. Ja, und die sind sozusagen oberhalb des Zellkörpers, wenn man sich das anatomisch anguckt. Darüber kriegt die Nervenzelle Input von anderen Nervenzellen. Da kommt das Signal von den anderen Nervenzellen rein, man nennt das Dendriten. Und dann gibt es bei den meisten Nervenzellen nur einen Ausgang, da geht das Signal von dieser Nervenzelle raus und verbindet sich wieder mit anderen Nervenzellen oder vielleicht auch mit den Muskeln und anderen Organen, das sogenannte Axon. Also man hat Input und Output. Ja.
Und die entwickeln sich, also die wachsen, die verbinden sich, also wie im Gehirn, wo man durch Lernen oder durch Entwicklung.
Das ist sozusagen, wenn man so will, das Wunder des Gehirns. Es ist ja fast ein lebendes Organ an sich. Wir nennen das plastisch. Was bedeutet das? Wenn Input reinkommt ins Nervensystem, sei es durch Hören, durch Sehen, durch sozialen Kontakt, verzweigen sich die Nervenzellen immer weiter. Sie bilden neue Verbindungen, Synapsen genannt. Und wenn diese Verbindungen, aus welchen Gründen auch immer, kaputt gehen, dann kriegen sie neurologische Krankheiten, zum Beispiel Parkinson oder Alzheimer.
Wir reden gleich auch über die Krankheiten konkret. Wenn ich jetzt nochmal bei der Nervenzelle bleibe, jetzt haben Sie gesagt, Milliarden Nervenzellen im Gehirn, dann müssen die ja wahnsinnig klein sein.
Absolut.
Wenn ich mir vorstelle, wir haben vorhin über OP geredet, die Neurochirurgen, also das ist ja noch härter als Uhrmacher. Wenn das so klein ist, wie kann man das überhaupt sehen und bearbeiten?
Absolut. Natürlich, also Körperzellen an sich sind klein. Man kann sie letztlich nur unter einem Mikroskop sehen und genau das verwenden auch die Neurochirurgen. Man arbeitet unter Lupe oder unter Mikroskop, um dann genau, wenn man zum Beispiel einen Tumor entfernen will, genau die Grenzen zu sehen, wo fängt das gesunde Gewebe an. Das Problem am Gehirn, wenn man dort was therapiert, man muss oft durch Bereiche durch, die eigentlich gesund sind. Und dann will man nicht mehr kaputt machen, als nachher der Nutzen ist, weil man vielleicht einen Tumor entfernt. Daher braucht man extrem feine Geräte, Roboter unterstützt, vorher mit Bildgebung wie Kernspinnen als Modell sozusagen schon mal für den Chirurg bereit gemacht. Und dann brauchen sie ein OP-Mikroskop.
Schon Wahnsinn, dass das funktioniert. Ich weiß nur vom Zahnarztbesuch, der dann mal tiefer da rein musste, Wurzelbehandlung oder sagt, ich muss sehr aufpassen, da gehen wichtige Nerven lang und so. Also das ist schon.
Ja, genau. Also wenn Nerven verletzt werden natürlich, es gibt es auch oft bei anderen Operationen, wenn man zum Beispiel einen Knochenbruch hat, Oberschenkel oder Oberarm, da laufen auch Nerven. Und wenn da die Nerven verletzt werden durch den Bruch oder durch die Operation, können schwere Schäden entstehen.
Wie spüre ich einen Nervenschaden?
Ja, Sie spüren den Nervenschaden in aller Regel durch Ausfall von Funktion. Welche Funktion ist das häufig? Bleiben wir mal beim Schlaganfall, eine sehr häufige Krankheit. Sie sind plötzlich gelähmt auf einer Seite, halbseitig gelähmt. Sie können Arm und Bein nicht mehr bewegen. Sie können nicht mehr sprechen. Mhm. Und zwar Ihr Sprechwerkzeug, also sozusagen Zunge, Kehlkopf, Mund, ist intakt. Aber die Verarbeitung der Sprache, also das Informationszentrum, die Platine ist kaputt sozusagen.
Ja, also das ist im Gehirn, das liegt, ich glaube, Sprachzentrum mehr so vorne im Gehirn?
Liegt in der sogenannten Insel, Insel auf der linken Seite des Gehirns, ist bei den allermeisten zumindest das Sprachzentrum, temporal gelegen. Und wenn das kaputt geht, dann ist die Integration der Sprachverarbeitung kaputt. Und Sie können quasi nicht mehr die Sprache ansteuern, sie können sie nicht mehr verstehen.
Nervenkrankheiten betreffen auch meistens das Gehirn, oder?
Nicht nur, das wird eben häufig übersehen. Es gibt auch viele Rückenmarkserkrankungen. Ja, der Klassiker, das ist natürlich in Anführungszeichen leicht zu erkennen, wenn jemand einen Querschnitt durch einen Unfall hat, dann hat man eine Querschnittslähmung, Rückenmark. Aber das Rückenmark kann auch betroffen werden, wenn man bestimmte Vitaminmangelzustände hat. Es können sich Entzündungen im Rückenmark bilden bei der multiplen Sklerose. Es können sich Tumoren im Rückenmark bilden. Ne? Aber natürlich das Gehirn als noch komplexeres Zentralorgan im Vergleich zum Rückenmark entwickelt, wenn da Schädigungen entstehen, noch schwerere Ausfälle. Aber Sie können natürlich auch, wenn Sie sich einen Nerv am Arm durchschneiden, dann können Sie den auch nicht mehr bewegen. Also es hängt immer davon ab, wo der Schaden sitzt.
Und es gibt auch Gefühlsstörungen oder wenn es kribbelt oder so Polyneuropathien. Das heißt, das ist auch etwas, was nicht direkt im Gehirn, sondern in der Nervenweiterleitung dann kaputt ist.
Genau, Polyneuropathie bedeutet eine Erkrankung vieler peripherer Nerven. Ja, und in der Regel beginnt das mit Kribbeln an den Beinen, dann auch manchmal an den Händen. Und es können auch Lähmungserscheinungen dazukommen. Und hier ist nicht das Gehirn betroffen, sondern der periphere Nerv an den Beinen und an den Armen. Und das ist eine sehr, sehr häufige Krankheit.
Jetzt haben wir auch schon gelernt, eben auch rund um den Darm sind viele Nerven. Wie spüre ich da Schäden? Also wir haben ja vorhin gesagt, ich bin plötzlich aufgewühlt oder sowas.
Ja, also.
Oder ich habe Verdauungsschwierigkeiten.
Also, aufgewühlt, das ist eher so eine physiologische Reaktion. Ja. Ne? Also, wir können ja hier auch offen reden. Es gibt ja auch im Volksmund diese Sprichworte, ich habe Schiss. Das bedeutet nichts anderes als ursprünglich die Darmfunktion ist gesteigert, beispielsweise durch einen massiven Sympathikusreiz. Fluchtreaktion, Erregung, der Säbelzahntiger steht vor einem, man muss wegrennen. Ja? Das ganze Alarmsystem geht an und eben auch das Darmsystem über den Sympathikus gesteuert, im übertragenen Sinne meinetwegen Durchfall, ich mache mir in die Hose. Ja? Mhm. Und das sind physiologische Reaktionen. Es gibt aber pathologische Zustände. Zum Beispiel bei einer Polyneuropathie kann auch das autonome Nervensystem betroffen sein, durch die Zuckerkrankheit beispielsweise. Plötzlich ist der Darm gelähmt. Die Peristaltik geht nicht mehr. Ja, ich habe massive Verdauungsprobleme und die Entleerung des Darms funktioniert nicht mehr. Also es gibt verschiedene Zustände da.
Jetzt haben wir ein paar Krankheiten schon gestreift. Haben wir noch häufige Krankheiten vergessen, mit denen Sie regelmäßig zu tun haben? Also Gehirn habe ich ja genannt, Parkinson und Alzheimer zum Beispiel, Multiple Sklerose. Ja. Unterschiedlich geht mehr ins Rückenmark, kann aber auch
im Gehirn.
Auch im Gehirn. Und Polyneuropathien und die.
Ja. Also mit sozusagen unser Brot- und Buttergeschäft ist der Schlaganfall.
Ja,
und eine sehr häufige Krankheit, hatten wir schon genannt. Dann gibt es Krankheiten, die viele dann auch mittlerweile kennen, wie die ALS, amyotrophe Lateralsklerose, auch eine sehr häufige Krankheit. Gehirntumoren, die kommen natürlich auch vor. Genau, und wie gesagt, Parkinson, Alzheimer, MS, diese Krankheiten, die sind so landläufig bekannt. Und es gibt viele seltene neurologische Erkrankungen auch noch. Ja.
Die häufigsten, also Schlaganfall ist dann tatsächlich.
Schlaganfall, Parkinson, Polyneuropathie. Was auch viele Leute mittlerweile kennen, ist die Borreliose, Neuroborreliose durch Zecken übertragen. Die Hirnhautentzündung ist auch eine neurologische Erkrankung, die Meningitis beispielsweise. Genau.
Wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, also Sie sind kein Nervenarzt in dem Sinne und da denke ich immer so, früher gab es Nervenheilanstalt oder es wurde sogar Irrenhaus genannt, da sieht man, wie die Haltung noch vor vielen Jahrzehnten war. Heute ist das ja alles ein bisschen menschenfreundlicher und ist auch nicht das Fachgebiet der Neurologie.
Nein, absolut. Also wir werden immer noch ab und zu mit Psychiatern verwechselt. Wir sind zwei unterschiedliche Fächer, wir haben historische Gemeinsamkeiten und wir arbeiten natürlich immer noch gut zusammen. Beispielsweise, weil viele neurologische Erkrankungen, chronische schwere Erkrankungen auch depressiv machen. Ja. Ein Teil der Facharztausbildung Neurologie wird auch noch in der Psychiatrie absolviert. Aber von den Erkrankungen, von den Therapien haben sich die beiden Disziplinen auseinanderentwickelt. Und wie gesagt, die Psychiater behandeln Schizophrenie, Depression, Persönlichkeitsstörungen, ADHS hört man ja immer wieder auch jetzt. Und wir die anderen genannten Erkrankungen von Gehirn und Rückenmark.
Aber es überschneidet sich. Also so Psychosen, die vielleicht mit Hirnschäden oder Ähnlichem zu tun haben, das ist ja irgendwo was, wo alle beteiligt sind.
Richtig, es gibt bestimmte Formen, ich sag mal, der Gehirnentzündung, die können aussehen wie eine Schizophrenie. Ja, wo man dachte, das ist eigentlich eine Schizophrenie, aber wir finden dann, dass es eine Entzündung beispielsweise durchs Nervensystem bedingt. Und da gibt es dann natürlich schon wieder auch Überschneidungen.
Also auch Persönlichkeitsstörungen, wenn ein gewisser Teil vom Gehirn ausfällt. Absolut. Und was dann so eine Art Alzheimer oder eine ähnliche ist. Ne?
Ja, ganz genau.
Es gibt, Sie haben eben von unbekannten Krankheiten oder seltenen Krankheiten gesprochen. Wie schwierig ist das eigentlich? Wie lange muss man da forschen, gucken, um was rauszubekommen? Haben Sie schon mal lange geknackt und überlegt und irgendwann kam vielleicht, ich sage jetzt mal platt, der Praktikant und sagt, oh, ich habe gerade gelernt, das könnte auch das sein. Ist sowas, passiert
ja,
das auch?
Ja, schon? Das passiert. Also zunächst einmal, was wir erfahren oder die Patienten, wenn sie dann zu uns kommen, auch wir lösen nicht alle Fälle, aber sie haben schon eine wahnsinnig lange OTC hinter sich, gehen erstmal zum Hausarzt natürlich, auch zu Fachärzten, auch zu Neurologen. Und wir sagen immer, das Wichtigste ist dran denken, ne? Wenn man so das übliche Schema abgearbeitet hat und kommt nicht weiter, dann muss man so mal in die seltenen Richtungen auch mitdenken. Und das passiert manchmal nicht. Viele seltenen Erkrankungen, die haben eine Diagnosehistorie von Jahren, 5, 10 Jahre, bis jemand mal drauf kommt. Und das ist natürlich für die Betroffenen enorm schwierig. Man muss sagen, vor allem durch die Entwicklung der Gendiagnostik, die sich ja wahnsinnig sozusagen beschleunigt hat, wird es besser, weil viele dieser Erkrankungen, der seltenen Erkrankungen, sind auch genetisch bedingt und über Gentests kann man sie dann schneller dingfest machen.
Sie sind ja in der Neurologie und bei Ihnen am Uniklinikum auch für die Intensivmedizin entsprechend zuständig und die braucht sie auch, wenn wir eben hören, Schlaganfall passiert häufig oder ein Schub bei einer Krankheit zum Beispiel, dann müssen sie schnell handeln. Ja. Können wir ja auch nochmal betonen, warum?
Absolut, also Schlaganfall, ne? Das ist eine ganz, ganz häufige Erkrankung. Das ist sozusagen unser tägliches Brot. Wir haben ungefähr alle 2 Minuten in Deutschland, dass jemand einen Schlaganfall erleidet. Und hier ist der Grundsatz auf Englisch Time is Brain, also Zeit ist Gehirn oder Gehirnfunktion. Der Schlaganfall entsteht ja in der Regel dadurch, dass ein Gefäß im Gehirn verstopft und dann kommt kein Sauerstoff an, kein Blut an.
Also
Durchblutungsstörung im Gehirn, wie man es an den Herzkranzgefäßen auch haben kann. Dann kriegt man einen Herzinfarkt, bei uns kriegt man einen Hirninfarkt.
Und im Ohr einen Hörsturz, glaube ich.
Das kann auch passieren, genau. Wenn das Ohr sozusagen oder das Innenohr dann Probleme hat. Und wir können diese Verstopfung der Gefäße mit Medikamenten und auch mit Kathetern mittlerweile beseitigen. Aber je länger es dauert, desto mehr Nervenzellen sterben ab. Nervenzellen haben keine hohe Toleranz, wie wir sagen, gegenüber Sauerstoffmangel. Innerhalb von Sekunden oder ganz wenigen Minuten sterben die. Das heißt, jede Sekunde zählt eigentlich, dass man da rechtzeitig ins Krankenhaus kommt und akut behandelt wird.
Und es gibt ja gewisse Zeichen, das ist ja auch viel kommuniziert, kann man auch nachlesen und so. Was sind so die üblichen Symptome, bei denen ich vorsichtig sein soll? Ja. Und gerade wenn es nicht so zuordnenbar ist.
Unbedingt.
Oder wenn der Augenarzt nichts findet, dann sagt er, dann ist es was für den Neurologen.
Weil
dann
das auch. Was wir auch häufig haben, ist ein Schlaganfall am Auge, die Netzhautdurchblutungsstörung. Da gehen die Leute natürlich logischerweise erst zum Augenarzt, weil sie sehen auf einem Auge nichts. Und auch das kann man behandeln mit diesen Maßnahmen, mit den Medikamenten. Und immer wenn sie eigentlich von jetzt auf nachher, das ist das Besondere, die Schlaganfallsymptome entstehen von der einen auf die anderen Sekunde. Wenn Sie da Ausfälle entwickeln, bitte den Rettungsdienst rufen, nicht erst zum Hausarzt gehen oder irgendwie abwarten, das geht wieder weg, sofort ins Krankenhaus. Wir sind in Essen wirklich gesegnet, weil wir haben 4 Stroke-Units. Also es gibt ja nicht nur die Uniklinik, es gibt Krupp-Krankenhaus, es gibt Contilia. Also wir sind in der Schlaganfallversorgung hier in Essen besonders gut aufgestellt und jeder sollte auf eine Schlaganfallstation, Stroke-Unit, weil dort die Behandlung auch in Studien nachgewiesen besser ist, als wenn man auf eine beispielsweise Nicht-Schlaganfallstation damit kommt.
Wenn wir gerade dabei sind, sagen wir mal, ich bin ein Verwandter oder Freund, zeigt so Symptome. Jetzt kann man, wenn jemand nicht atmet, eine Herzmassage, Herzdruckmassage machen, aber bei einem Schlaganfall kann ich irgendwas machen, damit derjenige ein bisschen besser durchkommt.
Absolut, und da gibt es auch einen schönen Test, der nennt sich FAST-Test, wie FAST auf Englisch, F-A-S-T, von jedem durchführbar, teilweise, wenn man es noch kann, auch bei sich selber. F steht für Face, also man guckt, hat der Betroffene ein schiefes Gesicht, hängt der Mundwinkel?
Mimik kann man sagen, dann ist
genau, so. Lach mal bitte, zeig mal deine Zähne und plötzlich hängt es hier runter. A steht für Arm, also man sagt dem Betroffenen, bitte halte mal beide Arme nach vorne und wenn er es nicht kann oder einer nach unten sinkt, dann hat man auch ein Zeichen. S steht für Speech oder Sprache, also man sagt, bitte sag mal, was hast du heute Mittag gegessen oder bitte nimm das Blatt Papier, also man gibt ein Kommando und prüft die Spontansprache. Und T steht für Time, also wenn eins dieser 3 Parameter auffällig ist, bedeutet das, bitte sofort den Notarzt, den Rettungsdienst rufen, dann besteht hoher Schlaganfallverdacht.
Fast steht für schnell, von daher hat sich da jemand was bei gedacht. Nun ist es bei Unfällen und Schlaganfällen, da ist ja die Ursache schnell klar oder jedenfalls haben sie die Diagnose vermutlich dann auch schnell und werden in die Richtung behandeln. Aber bei Parkinson und Alzheimer zum Beispiel, da kommt die Krankheit ja eher schleichend. Und da ist die Frage, also einmal, ist das erblich oder kommt Alzheimer durch schlechte Ernährung oder Parkinson durch zu wenig Bewegung oder Multiple Sklerose durch zu viel Stress und Long-Covid durch Psyche. Ja. So, ich habe jetzt ganz viele Fässer aufgemacht.
Ganz viele Fässer, genau.
Fangen wir mal erstmal an. Es ist nicht so eindeutig. Es ist also, um das rauszubekommen, hat jemand Alzheimer oder Parkinson oder Multiple Sklerose. Ja. Da braucht es ein bisschen länger.
Ja, also vielleicht bleiben wir bei Parkinson und Alzheimer. Ja. Die beiden fallen unter den Begriff der neurodegenerativen Erkrankungen, was deskriptiv bedeutet, Neurone gehen kaputt, sie degenerieren, aber nicht so wie beim Schlaganfall von der einen auf die andere Sekunde, weil sie nicht mehr durchblutet werden, sondern über Jahre, Jahre. Schleichender Prozess, wie Sie sagen. Beim Alzheimer wissen wir zumindest in größeren Teilen, warum das so ist. Es bilden sich nämlich Eiweißablagerungen im Gehirn, Proteinablagerungen, die gehören da nicht hin und machen die Nervenzellen kaputt. Beim Parkinson wissen wir auch, es gehen bestimmte Nervenzellen kaputt. Da wissen wir noch nicht so gut, warum. Auf Ihre Frage zur Erblichkeit, in aller Regel sind Parkinson und Alzheimer nicht erblich. Es gibt seltene Formen von Alzheimer und Parkinson unter 5, unter 3%. Da sind sie monogenetisch vererbt, also ein Elternteil hat es, man kann es dann selber auch kriegen. In aller Regel sind es aber nicht. Beim Parkinson, weil Sie danach fragen, ist es ganz spannend. Auch da kennen wir jetzt die Ursache noch nicht im Detail oder nicht so gut wie beim Alzheimer. Aber es haben sich jetzt Beweise verfestigt, in Studien nachgewiesen, dass bestimmte Giftstoffe tatsächlich, also in der Landwirtschaft angewandte Spritzmittel beispielsweise, ja, Pflanzenschutzmittel und so weiter, dass die tatsächlich bei einer höheren Exposition Parkinson auslösen können. Auch in den USA ist es mittlerweile auch bei solchen Landwirten, Farmern auch als Berufskrankheit dann anerkannt. Also wir wissen, häufig spielen Umweltfaktoren eine Rolle. Die Genetik spielt immer eine Rolle, ne? Auch wenn es nicht vererbbar ist. Man hat eine gewisse erhöhte Vulnerabilität, wenn es bei mir in der Familie ist, mit Herzinfarkt und Schlaganfall auch. Aber wir erforschen doch immer mehr auch bestimmte exogene Faktoren, Giftstoffe beispielsweise. Bei der MS wissen wir mittlerweile, das ist eine Entzündungserkrankung im Nervensystem. Da ist es wahrscheinlich so, dass bestimmte Virusinfektionen in der Jugend die MS anstoßen. Es ist keine Infektionskrankheit, aber wenn man sich mit einem bestimmten Virus infiziert in der Jugend, dann bildet sich wahrscheinlich eine sogenannte Autoimmunreaktion und versehentlich zerstört das Immunsystem auch Nervenzellen, weil man vorher mit diesem Virus in Kontakt war.
Welches Virus kann das sein?
Epstein-Barr-Virus, EBV-Virus, also EB-Virus.
Ja. Und Multiple Sklerose ist in der Erblichkeit auch ähnlich? Oder?
Keine monogenetische Vererbung, aber auch natürlich, man hat, wenn man Angehörigen ersten Grades hat, ein gewisses erhöhtes Risiko. Man muss sich aber keine Sorgen machen. Also heute, früher war das auch anders. Heute raten wir jeder Frau, natürlich auch jeden Mann, also ihr könnt Familienplanung machen, ihr könnt Kinder kriegen. Es ist überhaupt kein Grund mehr. Wir haben mittlerweile 15, 16, 17 Medikamente, sehr gut wirksam gegen die Multiple Sklerose. Eine echte Erfolgsgeschichte der Neurologie. Und wir können gegen diese Rollstuhlkrankheit, wie sie früher sozusagen verschrien war, sehr viel tun und die Erkrankung bei vielen auch zum Stoppen bringen.
Behandlung schauen wir gleich auch nochmal drauf und eventuell auch Nebenwirkungen und Verläufe. Das ist, glaube ich, bei all diesen Krankheiten gar nicht so einfach, weil es nicht den Verlauf gibt. Fangen wir aber mal vorne an. Woran merke ich denn, dass ich Alzheimer oder womöglich Parkinson habe? Ja. Was sind so Anzeichen?
Also beim Alzheimer ist das führende Symptom natürlich eben die Gedächtnisstörung. Mein Gedächtnis lässt nach und ja, wenn man so möchte, witzigerweise in Anführungszeichen, häufig fällt es dem Partner auf. Ja? Also das ist die klassische Konstellation, die Frau schleppt ihren Mann zum Arzt, die Männer sind ja meistens ein bisschen zögerlich, zum Arzt zu gehen und sagt dann, ach mein Mann, also der vergisst in letzter Zeit alles, die Einkäufe klappen nicht mehr, der Haushalt klappt nicht mehr, wir kriegen Streit. Ja? Also mehr als üblich vielleicht nach einer langen Ehe. Und das sind so die ersten Anzeichen. Der Alltag ist durch die Gedächtnisstörung beeinträchtigt. Das werden wir oft gefragt, was ist denn der Unterschied zum natürlichen Altern? Ja, jeder wird natürlich ein bisschen schusseliger. Wenn der Alltag beeinträchtigt wird, es gibt Streit bei Freunden, Familie, Beruf, der Chef ist nur noch unzufrieden, ich vermassle einfache Dinge, ich vergesse häufig, also nicht nur einmal im Monat mal einen Namen von einem Schauspieler oder so, sondern täglich, auch nahe Verwandte kann ich nicht mehr gut erinnern, wann hatte der Geburtstag, wann sind meine Kinder geboren. Und das sind solche Dinge, wo die Alarmglocken angehen. Beim Parkinson ist ja eine andere Erkrankung. Da merken es die Betroffenen häufig, dass das Laufen schlechter wird. Mhm. Die Flüssigkeit des Laufens geht verloren. Mhm. Es kann ein Tremor, ein Zittern dazukommen. Muss nicht sein, kann aber sein. Bei vielen Leuten ist es so im Kopf, dass Parkinson mit Zittern einhergeht. Ist ja auch nicht falsch.
Aber nicht jedes Zittern ist Parkinson.
Nicht jedes Zittern ist Parkinson. Im Gegenteil, mhm. es gibt gutartige Zitterformen, sage ich mal, die mhm. kein Parkinson sind. Und beim Parkinson sieht man häufig auch, dass die Mimik einfriert, ja, weil sozusagen der Muskeltonus sich verändert. Also das sind so Zeichen, die Gangstörung, Zittern, Mimikveränderung, das sind Parkinson-Symptome.
Bei Alzheimer, manchmal erzähle ich auch Anekdoten, vielleicht, Sie sind Professor und ich hatte in meinem Studium auch einen Professor, der begrüßte uns mit den Worten, wundern Sie sich nicht, ich habe Alzheimer, ich komme aber noch klar, allerdings wundern Sie sich nicht, wenn ich immer wieder nach Ihrem Namen frage, weil ich den vergessen. Und dann sagt er auch, das Gute an dieser Krankheit ist, ich lerne jeden Tag immer wieder neue Leute kennen.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, ja, manchmal hilft es vielleicht mit Humor dafür, ja. umzugehen, ansonsten ist es aber eine unschöne Krankheit, weil heilbar ist sie nicht und man weiß, im Laufe der Zeit baut man weiter ab, ne?
Ja, natürlich ist Alzheimer eine schwerwiegende Diagnose und viele Leute, wenn man auch so Umfragen sich anguckt, vor was haben sie jetzt, also in der Medizin am meisten Angst, dann haben Krebs natürlich und so weiter, Herzinfarkt, aber Alzheimer ist auch ganz weit oben, weil sie natürlich im schwersten Stadium dann das Wesen des Menschen vernichtet, ne, den Charakter, die Persönlichkeit auslöschen kann. Dennoch besteht Grund zur Hoffnung, weil just jetzt im Herbst vergangenen Jahres die ersten Medikamente zugelassen wurden gegen Alzheimer, die zumindest in Teile der Pathogenese, also sozusagen der Krankheitsentstehung, eingreifen können. Ja, und zwar sind es Medikamente, die Eiweißablagerungen im Gehirn, die die Nervenzellen schädigen, die lösen die auf. Und wir haben auch am UK Essen bei uns im September den ersten Patienten behandelt. Mittlerweile haben wir schon viele Patienten damit behandelt. Und die Studien zeigen, dass man durch diese neuen Medikamente den Verfall der geistigen Funktion, also des Gedächtnisses, verzögern kann. Man kann ihn nicht aufhalten, muss man fairerweise sagen, aber man kann verzögern, Zeit kaufen.
Also man kann aber nicht reparieren damit, dass es wieder besser wird, oder?
Leider nein. Wir haben, und das ist übrigens eines der großen Themen noch in der Neurologie, egal ob wir über Schlaganfall, Alzheimer, Parkinson, MS reden, wir haben bis heute noch kein Medikament, wo wir Nervenzellen wiederherstellen können, also reparieren können. Ja, wir können Schaden abwenden. Wir können es schaffen, dass die Umhüllung der Nerven, die Nerven sind mit so einer Hülle umgeben, Myelin nennt sich das, das kann man wieder ein bisschen aufbauen. Aber Nervenzellen einfach neu wachsen lassen, neu entstehen lassen, das ist noch Zukunftsmusik. Aber auch da wird zum Beispiel über Stammzelltherapie derzeit viel geforscht und auch klinische Studien durchgeführt.
Aber vorbeugend kann man da nichts nehmen oder machen, ne? Wenn ich sage, oh, könnte ja sein und ich fühle mich jetzt so oder ich bin gefährdet oder als Landwirt jetzt beispielsweise, jetzt könnte man sich ja vorstellen, kann ich da nicht vorsorglich schon mal ein paar Tabletten nehmen oder so?
Also hier klarer Widerspruch, doch.
Ja.
Die Prävention, die Gehirngesundheit, das ist auch unser Thema, gerade am UK Essen, die geht, ja, und das müssen wir viel mehr in die Köpfe tatsächlich, in die Hirne der Menschen bekommen. Wir können durch Prävention den Untergang von Nervenzellen verhindern und damit Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson. Nicht zu 100%, aber wir können Studien sagen, wenn wir präventive Maßnahmen, wir kommen gleich bestimmt noch drauf, anwenden würden, alle, die man machen kann, könnten wir zum Beispiel etwa 40-50% der Demenzfälle in Deutschland verhindern oder nach hinten rauszögern. Ja. Und von daher ist es uns ein großes Anliegen, dieses Thema der Gehirngesundheit nach vorne zu bringen. Wir haben am UK Essen vor 2 Jahren das Zentrum für Gehirngesundheit und Prävention gegründet. Genau aus diesem Grund, die Studien der letzten 10 Jahre sind eindeutig. Prävention wirkt nicht nur gegen Krebs, gegen Herzinfarkt, es wirkt auch gegen Gehirnerkrankungen.
Also Prävention heißt, das mache ich vor einer Diagnose.
Ja, Primärprävention vor der Diagnose, ja.
Genau, die nächste Frage wäre, wenn ich die Diagnose habe, was kann ich dann noch tun?
Ja.
Klar, dann rollt die Maschine an und Sie haben gerade gesagt, die Medikamentenentwicklung geht weiter, vermutlich bei all den Krankheiten, die wir genannt haben. Bleiben wir nochmal, wenn wir das jetzt angesprochen haben, sind alle neugierig, jetzt haben wir die Aufmerksamkeit bei der Prävention. Ja. Was kann ich denn tun? Also gibt es etwas, was gegen all diese Krankheiten schon ganz gut hilft oder muss ich für Alzheimer was anderes machen, Rätsel lösen und ich sage jetzt mal platt und für Parkinson muss ich aber diverse Übungen für meine Muskeln machen und für Multiple Sklerose muss ich mich in einer bestimmten Form ernähren.
Ja.
Geben Sie uns mal ein paar Beispiele.
Ja. Also Sie sprechen was sehr Spannendes an, denn es ist in der Tat so, dass die Präventionsmaßnahmen, die man ergreifen kann, sich bei vielen neurologischen Erkrankungen in der Tat überschneiden. Ja, es gibt ein paar Spezifika, aber sie können damit viele, vor allem die neurodegenerativen Erkrankungen, verhindern. Und was sind das für Maßnahmen? Jetzt wollen wir sie natürlich auch nennen. Zum einen sind es die, die wahrscheinlich jeder schon mal kennt. Das mag vielleicht trivial klingen, aber man kann es nicht oft genug betonen. Das erste ist zum Beispiel, es ist unheimlich schädlich, wenn Sie mit einem hohen Blutdruck rumlaufen fürs Gehirn. Ein hoher Blutdruck, den merkt man manchmal nicht, weil er nicht wehtut natürlich, der schädigt auf kurz oder lang zum einen Ihre Gefäße im Gehirn, dann kriegen Sie einen Schlaganfall, aber es macht auch Nervenzellen selber kaputt. Hoher Risikofaktor für Alzheimer. Es ist ganz schlecht fürs Gehirn, wenn Sie mit Übergewicht durch die Gegend laufen. Nicht nur, weil sie zu viele Kilos mit sich rumschleppen, sondern die Adipositas, also das Übergewicht, ist eine Systemerkrankung, das weiß man auch erst seit einigen Jahren, die massive Entzündungsprozesse im Körper hervorruft. Das Fettgewebe ist sehr entzündungsstark und diese Entzündung kommt auch im Gehirn an. Es ist schlecht, wenn Sie die Zuckerkrankheit haben. Durch hohe Zuckerwerte, durch einen veränderten Metabolismus schädigen Sie auch Ihre Nervenzellen und das Gehirn. Und, um das noch zu erwähnen, dann sind wir so diese internistischen Faktoren durch, Cholesterin, hohe Cholesterin, also Blutfettwerte, wirken eben auch schädigend auf Nervenzellen. Aber jetzt kommen Sachen, die wusste man noch lange nicht so. Mhm. Was will ich erwähnen? Stellen Sie für Prävention des Alzheimers Ihr Hörgerät ein und lassen Sie sich zum Beispiel die Brille anpassen oder grauer Star. Warum? Wir kennen das häufiger bei älteren Menschen, wenn sie so im Gespräch sind und hören nicht richtig, dann können sie nicht so richtig teilnehmen. Es ist anstrengend, man muss alles wieder auch wiederholen, wenn man mit denen redet. Und sie sind abgeschnitten, sie sind sozial isoliert. Und da sind wir wieder beim Input. Das Gehirn braucht ständig Input, Input, Input. Auditiver Input, also hören, visueller Input. Und wenn dieser Input gestört ist, dann fehlt dieser Trigger schon mal. Aber, und jetzt kommt, soziale Interaktion leidet. Und Einsamkeit und mangelnde soziale Interaktion sind mit die stärksten Risikofaktoren für neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson. Sie nehmen nicht mehr an ihrer Umwelt teil. Ja. Sie haben Emotionen nicht mehr durch mitmenschlichen, zwischenmenschlichen Kontakt. Und damit können Sie schon Abhilfe schaffen, relativ trivial, wenn Sie das Hörgerät mal wieder anpassen lassen und einfach besser sehen. Das nächste, um bei dieser Einsamkeit zu bleiben, wir sagen immer Sport, das stimmt auch, weil während dem Sport werden bestimmte Botenstoffe freigesetzt, die Nervenzellen schützen. Aber noch viel wichtiger ist der soziale Kontakt. Der Mensch ist ein unheimlich soziales Wesen und wenn Sie dann zum Tanzkurs gehen, in Chor, in ein Orchester gehen oder in einen Sportverein gehen, dann haben Sie beides. Körperliche Betätigung, Koordinationsübungen durch ein Instrument beispielsweise, aber Sie interagieren mit Menschen und das ist noch viel wichtiger. Und vielleicht ein Punkt noch, weil man den auch gut umsetzen kann, Ernährung auch, da gibt es mittlerweile übrigens auch Studien, können wir vielleicht gleich nochmal extra besprechen, weil es immer sehr viele interessiert. Schlafen Sie ausreichend. Schlafmangel ist ein großer Risikofaktor für Demenz. Warum? Hat man in den letzten Jahren erkannt. Ganz spannend. Im Schlaf, und zwar nur während des Schlafs, und zwar nur während bestimmter Schlafphasen, werden schädliche Stoffe, Eiweißablagerungen, wir hatten sie schon erwähnt, über bestimmte Systeme, das sind sozusagen Art Lymphbahnen im Gehirn, die man erst vor einigen Jahren entdeckt hat, abtransportiert ins Blut. Und das passiert nur im Schlaf.
So eine Art Müllabfuhr dann.
Müllabfuhr. Mhm. Das sind Pulsationen, die da entstehen und transportieren das raus. Und wenn Sie unter 6 Stunden schlafen, jetzt nicht, weil Sie mal, weiß ich nicht, ein halbes Jahr Liebeskummer haben oder eine jobliche Belastung, aber über Jahre, dann steigt Ihr Risiko für Alzheimer massiv, weil die Waschmaschine kaputt ist.
Fasziniert. Also ich höre Ihnen faszinierend zu, weil da sind ja viele Dinge dabei.
Ganz viele Dinge, die kann man aber umsetzen. Ja. Das sind Sachen, da kann ich was tun. Man kann nicht nur, klar, die Gene spielen immer eine Rolle, gegen die können Sie nichts machen. Ja. Aber diese Maßnahmen können Sie versuchen umzusetzen. Ernährung, hatten wir noch gesagt, mediterrane Diät, nicht so viel rotes Fleisch, nicht so viel Kohlenhydrate. Italienisch-japanische Kost, sage ich immer. Und das ist nicht nur dahergesagt, man kann es nicht mehr hören und sagt überall in der Brigitte schreiben Sie halt Ernährung. Die Studien sind mittlerweile da. Also die Studien belegen das und wenn man es teilweise umsetzen kann, ist schon viel
gewonnen. Das, was Entzündung fördert, möglichst nicht?
Entzündung fördern sind diese, genau, wenn man sehr viel Kohlenhydrate, sehr viel rotes Fleisch isst zum Beispiel. Bei Kohlenhydraten ist auch so, ständig schwankende Zuckerwerte sind nicht gut für die Homöostase. Dann gibt es Mikrobiom im Darm. Es ist auch wichtig, dass man hier eine sogenannte Homöostase, ein Gleichgewicht hat an bestimmten schützenden Bakterien. Und das alles kann man durch eine schlechte Ernährung durcheinander bringen oder zerstören und man kann selber was machen, das ist die Message sozusagen.
Und Dann ist mir ja so aufgefallen, während Sie das gesagt haben, mit den sozialen Kontakten, da gibt's ja, sagen wir mal, Punkte im Leben, zum Beispiel Übergang zur Rente.
Ja.
Da verliert man sehr viel
Absolut.
Arbeit fürs Gehirn und ja. natürlich auch viele soziale Kontakte. Ja. Das heißt, das ist so ein Punkt, ja. wo es bei einigen womöglich abwärts gehen kann in Sachen Alzheimer und Gehirngesundheit, wenn sie nicht ja. dagegen steuern.
Ganz genau. Ich war ganz genau mit diesem Thema Arbeiten im Alter und welche Auswirkungen hat es auf die Gesundheit oder auch auf Krankheiten, war ich kürzlich bei RTL in einem Mittagsmagazin, weil es die auch interessiert hat. Und jetzt halte ich kein Plädoyer dafür, dass jeder bis 80 arbeiten soll. Nur genau das ist der Punkt. Wenn man einer erfüllten Arbeit nachgeht, ne, einer Arbeit, wo man eben sozial im Kontakt bleibt mit Kollegen, mit Kunden, die jetzt vielleicht auch nicht körperlich die schwerste ist. Natürlich ist es ein Unterschied, ob ich sozusagen Straßenbauer bin oder ein Dachdecker oder ob ich sozusagen eher so einen Bürojob habe. Aber es geht um die Kontakte. Ne? Und das ist genau der Punkt. Bei vielen, die unvorbereitet in die Rente gehen, reißt das abrupt ab. Ne? Man hat dann sich vielleicht nicht überlegt, was mache ich danach, welche Hobbys, wie kompensiere ich das? Und es geht um Input, soziale Kontakte und Emotionen. Und das ist eine Sollbruchstelle, worum man auch immer wieder denkt und hört, oh Gott, der ist in Rente gegangen und ein Jahr später ist er gestorben. Das, das kann viele Gründe haben. Ja, ja. Ich will nur sagen, das ist ein, wir nennen das Live-Event. Das sind Live-Events im Leben, genauso wie Hochzeit, Geburt des Kindes, Abschluss des Studiums. Und diese Live-Events haben auch psychologisch, neurologisch enorme Auswirkungen.
Haben Sie Angst vor der Rente?
Also ich denke noch nicht drüber nach, aber ich könnte mich, glaube ich, beschäftigen und ich würde dafür plädieren, dass man sich versucht, eben vorher schon einen gewissen Plan zu machen. Das muss man jetzt nicht sozusagen minutiös planen, aber sich was suchen, eine Betätigung suchen und nicht sozusagen in den Tag hineinleben. Das ist übrigens auch was. Struktur. Immer wenn wir über chronische Krankheiten reden, eigentlich egal welche Krankheiten, kann man auch auf Krebskrankheiten anwenden, auf psychiatrische Krankheiten. Man versucht, Leuten mit chronischen Krankheiten Struktur zu geben. Das geht häufig verloren. Und wenn die Struktur verloren geht, Suchtkrankheiten, typisches Beispiel, dann ist es schlecht. Ne? Und viele Therapien als Grundansatz geben Struktur vor. Und dann kann man darauf aufbauen.
Sie geben mir, wenn Sie so reden, viele Ansatzpunkte, wo ich noch nachfragen könnte. Wir müssen natürlich immer auch ein bisschen auf die Zeit achten. Ja. Ich habe einen, Sie haben gerade gesagt, Sie waren im RTL Mittagsmagazin und Sie haben ja auch schon ein paar Fernseh- und Radiointerviews gegeben als Fachmann. Ja. Sie sind auch schon mal angeeckt. Wir hatten noch ganz ausgelassen bei den Krankheiten Long-Covid.
Ja.
Wir hatten nun die große Covid-Welle und da ist viel passiert, sind auch leider viele Menschen gestorben. Ja. Und das war nun wirklich ein sehr krasses Virus weltweit. Ja. Auch wir haben hier alle voneinander getrennt und mit Masken rumgelaufen. Wir erinnern uns. Als eine schlimme Auswirkung sehen viele aber auch und haben auch Angst davor, Long-Covid. Ja. Also Covid zu kriegen jetzt, Covid-19. Corona einmal und dann ist man durch, wie bei einer Erkältung oder einer kleinen Grippe. Aber was ist, wenn ich danach nicht mehr wieder richtig hochkomme? Ganz diese dauernde Müdigkeit und Probleme. Und es ist ja, so wie ich das weiß, nach wie vor noch nicht so richtig klar, was dahinter steckt.
Ja.
Und Ihre Haltung dazu ist aber eine relativ eindeutige.
Genau, ich komme gleich drauf zurück, vielleicht nur kurz zur Historie, warum sind wir überhaupt an dieses Thema gekommen. Wir waren ja hier am Uniklinikum in Essen das zweitgrößte Akut-Corona-Zentrum, als es losging damals, 2021, nach der Charité. Also wir haben unheimlich viele Patientinnen und Patienten mit schweren Covid-19 behandelt, damals, eine erste Welle, also die Wildtyp-Mutante.
Da musste beatmet werden und so, das waren
also alles vor Omikron, als die Omikron-Variante kam und die Impfung, dann ist es zum Glück abgeflaut. Aber bis dahin war wirklich viel los, auch wir als Neurologie, wir haben Stationen umgewidmet und so weiter. Was ich damit sagen will, wir haben relativ schnell gesehen, als Neurologen, aber auch natürlich die Lungenärzte und Internisten, dass es einen Anteil an Betroffenen gibt, gerade bei den schweren Verläufen, die nicht mehr auf die Beine kommen. Auch wenn man eigentlich alles ausbehandelt hat und sie dann wieder gut sind und so weiter, dann haben die nachwirkende Symptome. Und wir waren in der Neurologie am Uniklinikum Essen, ich glaube, eine der ersten in Deutschland, Ende 2020, die so eine Ambulanz für diese Betroffenen aufgemacht haben. Das waren Leute, die gesagt haben, wir können uns nicht mehr gut konzentrieren, wir sind ständig müde, wir haben überall Schmerzen, hatten wir das, glaube ich, noch gar nicht Long-Covid genannt. Ich will damit sagen, wir sind früh mit diesen Patientinnen und Patienten in Kontakt gekommen. Und dann haben wir die natürlich untersucht und auf den Kopf gestellt und geschaut. Und was wir dann bei vielen gefunden haben, oder bei den meisten muss man sagen, wir konnten ab dann einem gewissen Punkt keine organischen Auffälligkeiten erheben. Ich will mal sagen, wir haben einen Kernspin vom Kopf gemacht. Wir haben das Nervenwasser untersucht. Wir haben unsere elektrischen Messungen gemacht, worüber wir auch geredet haben. es war alles komplett unauffällig. Und diese Konstellation haben, die Erfahrung haben auch andere gemacht, das wird auch so gar nicht bestritten. Und die Konsequenz oder die Schlussfolgerung, die wir daraus gezogen haben, war, dass der überwiegende Teil der Erkrankungen mit Long-Covid nicht klassische Organkrankheiten sind, sondern sogenannte psychosomatisch-funktionelle Erkrankungen, die wir nicht erst seit der Corona-Pandemie kennen. Also Leib und Seele, Körper und Seele sind immer untrennbar miteinander verbunden. Jede körperliche Krankheit macht auch psychologische Auswirkungen und vice versa. Und diese Diskussion eigentlich der Ursache, die hat sehr viel Wirbel hervorgerufen. Und es gibt dann natürlich, sage ich mal, wenn man die beiden Extrempole sieht, es gibt eine Fraktion, die sagt, es ist alles organisch, und die andere sagt, nee, das ist jetzt überhaupt nicht, sondern das ist rein funktionell. Was uns, und das hat mich sehr geärgert, auch in vielen Berichterstattungen, was wir nie gesagt haben, es wurde aber immer wieder unterstellt, dass wir die Leute in die Psycho-Ecke schieben würden und nicht ernst nehmen. Wir haben immer gesagt, dass diese Leute leiden. Sie haben die Symptome. Jetzt mal unabhängig, woher die kommen.
Das ist erstmal subjektiv. Ich fühle mich schlecht.
Genau. Ja, und es ist nicht simuliert oder so, sondern die Leute haben Schmerzen, die haben Konzentrationsstörungen. Das ist, haben wir nie in Frage gestellt. Wir glauben nur, es hat wenig Sinn, bei den meisten zu sagen, wir machen das fünfte Kernspin. Wir versuchen, irgendwelche Tabletten zu entwickeln, die alles sozusagen mit einem Handstreich behandeln, sondern wir glauben, die Leute brauchen massive psychologische Unterstützung. Wir glauben nicht nur, wir haben uns dann zusammengetan mit unseren Psychosomatikern in der Uniklinik, auch mit dem Institut für Naturheilkunde, wir haben Mind-Body-Medizin-Ansätze, auch Entspannungsverfahren und so weiter entwickelt und haben gesehen, es hilft sehr vielen Betroffenen, ne? Und das war eigentlich so der Stein des Anstoßes, und das war bei Long-Covid eine besondere Situation, weil Covid war eine schwere Pandemie, überhaupt keine Frage. Sie war natürlich auch in gewisser Weise politisiert dahingehend, dass es diese Kommunikationspannen bei der Impfung gab, und es war alles nicht gut kommuniziert, aus meiner Sicht, politisch meine ich jetzt. Medizinisch war es ja außer Frage, aber und daher, die Spaltung wirkt ja bis heute nach, und dann Enquete-Kommissionen und Untersuchungsausschüsse irgendwo in Ostdeutschland.
Wenn wir das jetzt aufrollen, haben wir noch
eine eigene Folge. Ich will damit nur sagen, es war nie eine normale Krankheit, sondern es war immer eine emotional politisierte Krankheit, und das hat sich auch in dieses Feld hinein sozusagen getragen, ganz besonders getragen. Ich habe kürzlich Zahlen gesehen von der KV Nordrhein, die quasi alle aus dem ambulanten Bereich alle Abrechnungsschlüssel haben für Long-Covid und oder ME-CFS, was sozusagen die schwerste Form von Long-Covid ist. Und es wurde immer eine Zahl von 10% aller Corona-Fälle kriegen Long-Covid kolportiert. Und wir haben uns schon gedacht, also 10%, wir haben 80 Millionen Betroffene, das müssten Millionen Leute sein sozusagen. Und die Zahlen sind eindeutig. Wir liegen im unteren sechsstelligen Bereich an Diagnosecodes. Also es wird massiv überschätzt, und mit Omikron und der Impfung sind diese Zahlen auch deutlich rückläufig. Und von daher, Forschung ist gut. Aber wir dürfen den Leuten auch nicht, aus meiner Sicht, unlautere Hoffnung machen. Da sind Auswüchse passiert. Blutwäsche wurde gemacht bei den Leuten. Für teuer Geld. 10.000, 12.000 Euro. Aus eigener Tasche bezahlt. Nicht wirksam. Auch die Studien zeigen das mittlerweile. Da wurde auch viel Geschäft gemacht. Und ich habe vor allem immer auch ärztliche Kolleginnen und Kollegen kritisiert. Nie die Patienten. Weil wir wissen, überall bei solchen Ereignissen treten auch schwarze Schafe auf und wollen Geld verdienen. Und wir haben gesagt, psychologische Stütze, Psychotherapie, vielleicht manchmal auch Medikamente, die die Psyche stützen, haben wir persönlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Mittlerweile zum Glück lässt das Thema eben nach, weil Corona nicht mehr so eine schwere Krankheit ist und dadurch auch die Fälle nicht mehr so häufig auftreten.
Aber manches gibt es im neurologischen Bereich ja schon. Sie sagen gerade die schwerste Form, oder wenn jemand hier ständig Brain Fog oder totale Müdigkeit, Fatigue, das gibt es ja auch bei der Multiplen Sklerose oder anderen Krankheiten. Also das Das gibt es, das ist ja nicht nur alles
psychisch. Also die Symptome sind ja da. Und wissen Sie, was auch erstaunlich war, als wir dann unsere Ambulanz, wir haben ja bis heute noch eine Long-Covid-Ambulanz, als wir das dann angeguckt haben, die Fälle, die sich da vorgestellt haben, da haben wir plötzlich gesehen, hoppla, in 10-15% der Fälle, und das ist nicht wenig, haben wir plötzlich, die sind unter Long-Covid-Label gesegelt, ja, und hatten dann plötzlich eine Multiple Sklerose, hatten eine Polyneuropathie, hatten eine Epilepsie, hatten eine Hirnhautentzündung. Also wir haben ganz andere Krankheiten gefunden. Und darum habe ich immer auch gesagt, ich weiß, dass diese Leute oft nicht ernst genommen werden beim Arzt. Dann sagt der Arzt, naja, komm, ein bisschen überlastet, und dann ist es auch noch eine Frau und so weiter. Diese Probleme bei Ärzten existieren. Also wir nehmen oft Patientinnen und Patienten in ihren Beschwerden nicht ernst. So. Und dann haben wir gesagt, wir müssen diese Patienten unbedingt immer intensiv organisch abklären. Denn in 10-15% finden wir was ganz anderes. Und wenn ich eine MS habe, die kann ich so behandeln. Und wenn ich eine Epilepsie habe, die kann ich so behandeln. Da muss ich jetzt nicht über Long-Covid reden und so. Und das ist vielen Patienten eben nicht auch passiert. Ich weiß schon, natürlich, der Hausarzt, wer auch immer, die haben 2-3 Minuten Zeit. Diese Patienten sind sind komplex. Die kommen mit einer langen Krankheitsgeschichte, mit vielen Symptomen, vielen Vorakten. Da müssen sie sich Zeit nehmen für. Ne? Und dann passiert eben das im Gesundheitswesen oft in Deutschland. Sie werden nicht ernst genommen, werden weggeschickt. Und dann gehen einen auch diese Fälle, in Anführungszeichen, durch die Lappen, die schwere andere Krankheiten haben. Und das ist einfach schlechte Medizin. Und das haben wir auch immer wieder betont. Ja, nichtsdestotrotz ist es ein emotional aufgeheiztes Thema gewesen, aber mein Eindruck ist, es lässt jetzt auch nach.
Wir halten aber fest, neurologische Krankheiten sind eben nicht so eindeutig. Wir haben es ja vorhin in der Krankheitsbeschreibung auch schon gesagt. Woran merke ich und wie verläuft das Ganze? Wir hatten gesagt, bei MS, das ist noch im alten Sinne Rollstuhlkrankheit? Nein, aber es gibt tausend andere Verläufe und Geschwindigkeiten dabei. Und das gilt ja letztlich auch bei Parkinson, gibt es schwere Verläufe. Ja. Und manchmal kann das 20, 30 Jahre oder länger noch gut gehen. Sie werden es besser wissen als ich. Aber das ist auch eine Frage, die ich Ihnen als Neurologe natürlich auch stellen möchte. Sie haben sich dafür entschieden, im Fachbereich der Neurologie zu arbeiten, obwohl es da so viele Krankheiten gibt, die, wie wir vorhin ja festgestellt haben, erstmal nicht heilbar sind. Man kann sie bremsen, aber eigentlich müssen den Patientinnen und Patienten erstmal eine schlimme Diagnose mitteilen. Warum haben Sie sich dafür entschieden? Da gibt es doch durchaus Ärzte, die mit einer kürzeren Behandlung viel schneller einen Heilerfolg bringen können.
Da haben Sie absolut recht. Ich gehe gleich auf diese Frage ein. Nochmal kurz zu dem, was Sie vorher gesagt hatten. Sie sprechen ja die Frage an, wie wird mein individueller Verlauf sein? Ja, also der eine hat eine milde MS und der andere eine schwere. Das ist so. Und da waren wir auch lange Zeit von der Blackbox gestanden. Jetzt kommen neue Diagnoseverfahren rein. Ich will es nicht zu verkomplizieren. Wir können aber quasi alle Eiweißstoffe in Betroffenen analysieren. Wir können bestimmte Gensignaturen in den Zellen analysieren. Was ich damit sagen will, es geht um Biomarker, die zum Beispiel anzeigen, und das können wir mittlerweile mit künstlicher Intelligenz, riesige Datenmengen, wo man dann sagt, der Patient wird wahrscheinlich einen schweren Verlauf haben und der einen leichteren. Und dann wird der Patient vielleicht eher dieses Medikament brauchen und eher dieses.
Muss ich da Privatpatient sein, um das mir leisten zu können?
Genau, das sind die Forschungen, die jetzt hochkarätig publiziert werden. Es ist noch nicht in der Routine, aber ich halte das für den nächsten Schritt sozusagen. Das wird Einzug erhalten über Bluttests sozusagen, dass wir das können. Wie das dann vergütet wird, das ist auch eine gesundheitspolitische Frage. Ich will nur sagen, es wird möglich sein, auch hier bessere Prognosen zu machen mit Biomarkern. Ne? Und das wird am Ende auch Kosten sparen, weil momentan, sage ich mal, geben wir allen ein teures Medikament. Wir wissen aber gar nicht, braucht der es überhaupt oder würde einer vielleicht noch ein stärkeres brauchen und damit verschwendet man ja natürlich auch Geld. Ne? Aber ich will damit sagen, das wird kommen durch neue Techniken, unter anderem auch durch die künstliche Intelligenz. Und jetzt zurück zur Frage. Wir waren als Neurologen lange Zeit als die super diagnostischen Detektive verschrien. Also wir waren hatten so ein bisschen verschrobene Typen, die kamen da an, konnten super untersuchen und ihre Diagnostik machen und am Ende konnten sie vielleicht eine seltene Krankheit rausfinden und dann haben sie gesagt, ja gut, machen können wir nichts. Ne? Mhm. Und dann kannst du ja immer sagen, ja, das ist zwar irgendwie akademisch spannend, aber natürlich nicht so hilfreich. Dieses Fach hat sich komplett gewandelt hin zu einem therapeutischen Fach. Ende der 90er Jahre, um bei der MS zu bleiben, kam das erste Medikament gegen Multiple Sklerose raus. Heute haben wir 15, 16 Medikamente. Die Krankheit kann gestoppt werden. Die Leute können normales Leben führen. Beim Parkinson, wir können Hirnschrittmacher einsetzen, also sozusagen elektrische Stimulation zusammen mit unseren Kollegen der Neurochirurgie, können die Symptome massiv lindern. Die ersten Alzheimer-Medikamente sind vergangenes Jahr auf den Markt gekommen, wir hatten darüber gesprochen. Wir haben Gentherapien bei seltenen genetischen Erkrankungen, Muskelerkrankungen, die wir auch am UKS häufig eingesetzt haben, bei bestimmten Formen von Muskelschwund, wenn man es mal landläufig sagt, wirken gut, auch bei Erwachsenen, wirken sehr gut bei Kindern. Also das Fach hat sich therapeutisch in den letzten 10, 15 Jahren massiv weiterentwickelt und heute sind wir ein aktives therapeutisches Fach. Schlaganfallbehandlung, früher hat man die Leute ins Bett gelegt, Ende der Geschichte. Mhm. Heute können wir akut behandeln, wir können mit Katheter behandeln, wir können das Gehirn retten. Also daher auch meine Bitte immer so an die Hausärzte oder an die Betroffenen, nicht denken, na, können wir eh nichts machen, schicken Sie bitte zum Facharzt oder in die Klinik Und das war jetzt auch der Grund, warum, also als ich mich dann dafür entschieden habe vor 25 Jahren, hat es so langsam angefangen. Ne? Aber wir sind keine Chirurgen, klar, der nimmt einen Blinddarm raus und die Sache ist erledigt. Das ist schon so, unsere Behandlung ist chronisch, ja, sie ist meistens lang, auf längere Zeit angelegt, ein Schlaganfall vielleicht nicht, der ist akut. Eine Hirnhautentzündung können Sie super behandeln, wenn Sie rechtzeitig entdecken mit Antibiotika. Aber viele Erkrankungen, da haben Sie natürlich recht, die sind chronisch und da braucht man ein bisschen Durchhaltevermögen, aber wir können viel tun.
Aber spannend, was sich da tut. Wir könnten es vertiefen. Ich weiß auch bis hin zu Lähmungen oder Verlust von Sprache, dass es da inzwischen Forschung gibt, das mit computergestützt und so weiter auch wieder hinzukriegen.
Das ganz kurz, genau, das Brain-Computer-Interface. Ja. Sie können quasi, einfach gesprochen, Gehirnchips wurden eingebaut, um Sprachfunktionen wiederherzustellen, um Lähmungen rückgängig zu machen. USA immer noch, man kann ja viel über die USA schimpfen, aber ist der Treiber dort immer noch, weil es dort einfach auch diese Biotech-Unternehmen gibt, die diese Chips herstellen. Es haben ja auch durchaus große Tech-Unternehmen Interesse daran.
Da wird Forschung auch mehr gefördert als in Deutschland.
Mehr gefördert. Neuralink ist ja auch sozusagen Elon Musk und so weiter. Da sind auch kommerzielle Interessen natürlich anders und die dann sozusagen die Gewinnmöglichkeiten anders. Aber um jetzt mal die Moral vielleicht außer Acht zu lassen, die Entwicklung ist enorm. Und ich bin sicher, dass Brain-Computer-Interface, Gehirnchips, auch in den nächsten 10 Jahren es möglich machen werden, Gelähmte zumindest teilweise wieder, ich sag mal, laufen zu lassen. Es gab neulich eine wahnsinnige Arbeit, da hat man von der Netzhaut Nervenzellen im Auge mit einem Gehirnchip, also mit einem Netzhautchip ersetzt und eine Sehfunktion wiederherstellen können. Ganz heißes Thema, darauf würde ich Geld setzen oder Aktien setzen, dass das in den nächsten 10 Jahren zusammen mit der künstlichen Intelligenz dann wirklich helfen wird, auch Funktionen wiederherzustellen.
Okay, das notiere ich mir für meinen Aktienfonds.
Ja, unbedingt.
Spannend, in welcher Geschwindigkeit sich da auch was entwickelt. Und da macht der Beruf des Neurologen dann auch wieder Sinn und Spaß. Das ist auch immer so meine letzte Frage. Wenn jetzt ein junger Mensch überlegt, was mache ich denn beruflich? Ich habe jetzt zugehört und vielleicht hat er Interesse an dem Beruf, aber ein bisschen Sorge, nicht gut genug zu sein für dieses Studium und was dazugehört. Was sagen Sie dem?
Also ganz generell zunächst mal, ich kann das Medizinstudium nach wie vor uneingeschränkt empfehlen. Also der Beruf des Arztes, die Approbation, die man ja dann am Ende erhält, ermöglicht unheimlich viele Dinge. Man kann alles machen, man kann in die Niederlassung, in die Klinik, in die Forschung, können auch in die Wirtschaft gehen. Also nach wie vor sehr zu empfehlen. Ich weiß, die Einstiegshürden, Abi und Co. sind hoch. Ja, und Neurologie, alle eifern dem Gehirn nach. Ja, heute, die künstliche Intelligenz will ja unser Gehirn nachbilden sozusagen und man ist einfach am Puls der Zeit mit diesem Fach. Wir haben die echte Intelligenz als Mensch und wenn wir die erstmal entschlüsseln, da wird es noch lange dauern, 100 Milliarden Nervenzellen, Billionen von Verbindungen, da wird auch eine künstliche Intelligenz sozusagen erstmal noch ein bisschen brauchen, auf dieses Level zu kommen, neben den ganzen emotionalen Themen. Es geht ja auch immer ein bisschen ins Philosophische, was ist Bewusstsein, bis hin zu den großen Fragen der Menschheit. Und von daher ein enorm spannendes Fach und Sie können Ihren Patientinnen und Patienten helfen. Sie stellen nicht nur Diagnosen.
Wer hier zugehört hat, hat auch heute einige Synapsen neu gebildet, glaube ich. Also dafür haben wir beigetragen. Das war Essen im Ohr zum Thema Gesundheit heute mit dem Schwerpunkt Neurologie, Krankheiten und Forschung, die zu behandeln und so weiter. Zu Gast Professor Dr. Christoph Kleinschnitz, Direktor der Klinik für Neurologie, die zum Universitätsklinikum gehört. Danke für Ihre Zeit. Sie haben gleich noch das letzte Wort. Ich sag nochmal, wer mitreden will oder Fragen hat oder auch eine Rückmeldung zu dieser Ausgabe, kann sich melden unter podcast@radioessen.de. Verantwortlich heute für diese Ausgabe war und ist Christian Pflug. Ich freue mich aufs nächste Mal. Da gibt's wieder eine ganz andere Gesundheitsrubrik. Und das Schlusswort auch für diese Ausgabe, wie gesagt, traditionell Christoph Kleinschnitz.
Ja, erstmal vielen Dank für das spannende Gespräch. Und wenn ich sozusagen eine Message zum Schluss loswerden dürfte nochmal, ich würde mir wünschen, dass eben die Gehirnprävention, die Gehirnvorsorge genauso in den Köpfen verankert wird wie die Krebsvorsorge und die Herzvorsorge. Und Sie investieren damit in Ihr allerwichtigstes, in Ihr schönstes und faszinierendstes Organ. Und ja, wenn Sie mehr wissen wollen, vielleicht noch kurz in eigener Sache. Wir haben einen Instagram-Kanal, neurologie.essen oder Christoph Kleinschnitz. Folgen Sie uns auf sozialen Medien. Da bringen wir eben auch immer die neuesten Studien, die neuesten Entwicklungen. Und wer mehr wissen möchte, der schaltet sich da bitte drauf.